Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Magdalena Neubig im Studio. Guten Morgen. Ungefähr 3 Monate ist es her, dass internationale Medien über illegale Pushbacks von Flüchtlingen vor der griechischen Küste berichtet haben, in die auch die europäische Grenzschutzagentur Frontex verwickelt gewesen sein soll. Wie die Situation in Griechenland heute ist, bespreche ich gleich mit unserer Korrespondentin. Außerdem schauen wir auf die aktuelle Corona-Situation in der Schweiz und den Niederlanden. In beiden Ländern haben sich die Regierungen entschieden, den Lockdown zu verlängern. Die Regelungen selbst fallen allerdings unterschiedlich streng aus. Dazu gleich mehr. Und in Deutschland kommt ab heute für einige Wochen ein sogenannter Bürgerrat zusammen. Schirme des Projekts ist Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Und reales Vorbild für die Arbeit des deutschen Bürgerrats sind die Citizen Assemblies in Irland. Mehrere internationale Medienhäuser, darunter auch der Spiegel und das ARD-Magazin Report Mainz, haben im vergangenen Oktober darüber berichtet, dass die europäische Grenzschutzagentur Frontex vor der griechischen Küste in Pushbacks verwickelt gewesen sein soll. Als Pushbacks werden illegale Zurückweisungen von Schutzsuchenden bezeichnet. Und in den konkreten Fällen ging es darum, dass Flüchtlinge von griechischer Seite aus in türkische Gewässer zurückgedrängt wurden. Frontex steht seitdem stark in der Kritik. Insbesondere der Frontex-Direktor Fabrice Leggeri wurde im vergangenen Jahr schon im Europaparlament zu den möglichen Pushbacks befragt. Und heute Vormittag ist er im Innenausschuss des Bundestags zu Gast und wird dort von den Abgeordneten befragt. Die Anhörung findet hinter geschlossenen Türen statt. Und es geht dabei um Vorfälle, die im letzten Frühjahr und auch im Sommer stattgefunden haben sollen. Ob es seitdem weitere Pushback-Vorwürfe aufkam, bespreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin vor Ort, Verena Schelter. Frau Schelter, gibt es denn Berichte darüber, dass Pushbacks weiterhin in Griechenland stattfinden, vielleicht auch unter der Beteiligung von Frontex?
Also es gibt natürlich keine offiziellen Zahlen, keine offiziellen Statistiken, denn Pushbacks sind ja illegal. Das heißt, wir sind in diesen Fällen angewiesen auf Berichte von Nichtregierungsorganisationen. Und es gibt einen Zusammenschluss diverser Hilfsorganisationen beispielsweise, der nennt sich Border Violence Monitoring Networks. Und die erstellen jährlich ein Schwarzbuch, das umfasst fürs Jahr 2020 1500 Seiten. 900 Zeugenaussagen wurden darin zusammengefasst. Und da hieß es, dass im Jahr 2020 allein in Griechenland 67 Pushbacks registriert worden sind. Davon waren 3.500 Menschen betroffen. Also Pushbacks gibt es schon sehr lange und es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass sie es auch weiterhin geben wird oder aktuell gibt. Allerdings muss man sagen, es gibt aktuell da einen Unterschied im Vergleich zu noch vor einigen Jahren, denn die Pushbacks, die wir jetzt hier erleben, die finden nicht mehr so im Verborgenen statt. Da hat man eine klare Veränderung gesehen seit Sommer 2019. Seitdem ist Kyriakos Mitsotakis von der konservativen Partei Neo Demokratia Ministerpräsident in Griechenland. Und er hat da einfach eine rigidere Politik gefahren, seitdem er an der Macht ist. Und seitdem ist die griechische Küstenwache weniger vorsichtig, hat man den Eindruck. Also das heißt, Pushbacks finden am helllichten Tag statt. Und wir haben auch jetzt relativ aktuell Berichte gehört, dass diese Pushbacks nicht mehr nur auf dem Meer stattfinden, sondern vermehrt auch an Land. Also das heißt, Menschen sind bereits angelandet, beispielsweise auf Samos oder Lesbos, und werden dann von den Grenzschützern wieder aufs Meer hinausgezogen.
Ja, kommen wir nochmal auf Frontex. Was wissen Sie denn über die Zusammenarbeit der griechischen Regierung bzw. eben der griechischen Behörden und Frontex?
Also ehrlich gesagt, offiziell nicht allzu viel. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die griechische Regierung sich zu diesem Thema nicht äußert. Also weder konkret zu Frontex noch zum Thema Pushbacks. Wenn wir da Anfragen stellen, auch zu konkreten Vorfällen beispielsweise, dann bekommen wir mehr oder weniger immer die gleiche Standardantwort, die da lautet, dass die griechische Küstenwache sich an internationales Recht hält. Ja, es gibt ja eben Medienberichte, Sie hatten es ja auch vorhin schon erwähnt. Und demnach hat hat Frontex bei der griechischen Regierung auch schon wegen ganz konkreter Zwischenfälle nachgefragt. Und dort hieß es dann nur, ja, man habe die Vorfälle untersucht und keinerlei Verstöße gegen internationales Recht feststellen können. Also man kann daraus schon erkennen, dass dieses Verhältnis wohl relativ schwierig ist, aber die griechische Regierung hält sich da einfach sehr bedeckt dazu.
Ja, Sie hatten ja vorhin schon die Berichte der Nichtregierungsorganisationen angesprochen, die eben über Pushbacks berichten. Versuchen diese Organisationen denn auch dagegen vorzugehen?
Ja, solche Versuche, die gibt es immer wieder. Aktuelles Beispiel aus dem vergangenen Herbst, da haben zwei Hilfsorganisationen, das waren Oxfam und We Move Europe, bei der EU-Kommission Beschwerde gegen Griechenland eingelegt. Die haben jetzt gefordert, dass die Behörde ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten soll. Am Ende eines solchen Verfahrens könnte sogar eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und später auch eine saftige Geldstrafe stehen. Solche Versuche hat es immer mal wieder gegeben, aber bislang ist da eigentlich nicht wirklich was passiert. Und viele NGOs werfen Brüssel eben vor, dass die EU absichtlich die Augen verschließt und Griechenland in Anführungszeichen die Drecksarbeit machen lässt und eben dafür sorgt, dass keine Migranten in die Europäische Union gelangen.
Ja, wie steht denn die griechische Bevölkerung zu dieser Debatte?
Also ich würde sagen, zwiegespalten. Klar, wenn Menschen von den Behörden wieder aufs offene Meer hinausgezogen werden und drohen dort zu ertrinken, dann gibt es natürlich sehr viele Griechen, die das absolut nicht in Ordnung finden und da dagegen sind. Gleichzeitig fühlen sich aber auch viele Griechen von der EU beim Thema Migration alleingelassen. Man kann das vielleicht auch ganz gut am Beispiel von Lesbos erklären. Am Anfang, als es losging mit der Flüchtlingskrise, da war ein Großteil der Bevölkerung dort sehr hilfsbereit und viele haben versucht, den Menschen so gut es eben ging zu helfen. Allerdings hat dort auch kaum jemand damit gerechnet, dass diese Situation auf den Inseln oder jetzt in dem Fall auf Lesbos mehr oder weniger so zum Dauerzustand werden würde und dass ein Großteil der Geflüchteten bleiben würde. Wenn man jetzt sich nochmal das Flüchtlingscamp Moria anschaut, das im September abgebrannt ist, das war für knapp 3000 Menschen konzipiert. Zeitweise haben dort etwa 20.000 Menschen dort gelebt, auf einer Insel mit nicht mal 90.000 Einwohnern. So, ne, da kann man natürlich schon nachvollziehen, wenn die Leute sagen, na, okay, wenn es jetzt kurzfristig ein Notzustand ist, in Ordnung, aber wieso muss das so viele Jahre dauern? Und Mitsotakis hat beispielsweise in einem Interview im griechischen Fernsehen gestern Abend auch nochmal betont, dass seine Regierung es jetzt geschafft hat, die Migration aus dem Ausland um 80% zu verringern. Also er verkauft es auch als sein Verdienst, seine Politik, weil er einfach auch weiß, dass er bei weiten Teilen der Bevölkerung damit ganz gut ankommt.
Ja, Informationen zu sogenannten Pushbacks von Flüchtlingen vor der griechischen Küste waren das von Verena Schelter. Gestern wurde außerdem bekannt, dass die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde, kurz OLAF genannt, gegen Frontex ermittelt. Zu den genauen Hintergründen ist bislang aber noch nichts Näheres bekannt. Anders als in der Schweiz haben sich die Niederlande dazu entschieden, den dort schon seit Mitte Dezember geltenden strengen Lockdown weiter zu verlängern. Auch aus Angst vor der Ausbreitung der neuen Virusvarianten. Weitere Einzelheiten von Ludger Kazmierczak aus Den Haag.
Die Entscheidung komme für niemanden überraschend, so Premier Mark Rutte, und dennoch sei sie ein enormer Rückschlag. Die Regierung habe jedoch keine andere Wahl, als den Lockdown um 3 Wochen zu verlängern.
Omdat cijfers niet snel genoeg dalen.
Weil die Zahlen nicht schnell genug sinken und wir es mittlerweile auch mit der Bedrohung durch die britische Variante des Virus zu tun haben. Über diese Variante machen wir uns große Sorgen. Die Bilder aus London und jetzt auch aus Irland sind alarmierend.
Nu ook uit Ierland zijn alarmierend.
Mittlerweile seien auch rund 100 Niederländer mit dem mutierten Virus aus Großbritannien infiziert, erklärte Gesundheitsminister Hugo de Jonge. Die Hälfte von ihnen wohne in der 60.000 Einwohnergemeinde Lansingerland nördlich von Rotterdam.
In de gemeente Lansingerland, waar op een basisschool de Britse variant voor een uitbraak zorgde.
In Lansingerland, wo die britische Corona-Variante in einer Grundschule ausgebrochen ist, haben die Gesundheitsbehörden damit begonnen, die gesamte Bevölkerung zu testen. Und das werden wir auch in anderen Kommunen machen, wo es auffallende Infektionsherde gibt und wo die Zahlen hoch sind.
Omdat het besmettingspercentage hoog blijft.
Um die Existenz der Gastronomen und Unternehmer, deren Betriebe nun bis zum 9. Februar geschlossen bleiben, nicht zu gefährden, will das Kabinett möglichst bald ein neues Hilfspaket für die betroffenen Branchen schnüren. Die derzeit noch geschlossenen Kitas und Grundschulen sollen vielleicht schon früher wieder öffnen dürfen, so Ministerpräsident Rutte, aber nur, wenn die Lage es zulassen.
Die Möglichkeit dabei ist, dass wir noch nicht wissen,
die Schwierigkeit dabei ist es, dass wir noch nicht wissen, ob die britische Virusvariante durch Kinder schneller verbreitet werden kann und um wie viel schneller ganz genau. Aber wenn es verantwortbar ist und nur dann, werden wir die Grundschulen und Kitas am 25. Januar hoffentlich wieder öffnen.
Hoffentlich, als es kann, wieder öffnen.
Es ist noch nicht vorbei, sagte Rutte. Er rief die Bürger dazu auf, durchzuhalten, die Kontakte einzuschränken und bis Ende März von Auslandsreisen abzusehen. Der Corona-Krisenstab der Regierung werde außerdem prüfen, ob abendliche Ausgangssperren dazu beitragen können, spontane Gruppenbildungen zu vermeiden. Außerdem denken wir, dass das ein effektives Mittel ist, um Privatbesuche einzuschränken. Die waren zuletzt der Ausgangspunkt für viele Infektionen. Anfang des nächsten Monats will das Kabinett beraten, wie es nach dem 9. Februar weitergehen soll. Die Zahl der Neuinfektionen sei jetzt zwar die zweite Woche in Folge leicht zurückgegangen, so Rutte, aber immer noch zu hoch. Zuletzt registrierten die Gesundheitsbehörden knapp 5.000 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden.
Ludger Katzmierzak berichtete über den verlängerten Lockdown in den Niederlanden. Per Los ausgewählte Menschen, die in 10 Online-Sitzungen zusammenkommen. Und das für mehr direkte Teilhabe an der Demokratie. Ab heute nimmt nämlich bereits zum zweiten Mal in Deutschland ein sogenannter Bürgerrat seine Arbeit auf. Die zufällig ausgewählten Menschen, die ihm angehören, sollen in den nächsten 2 Monaten virtuell über Deutschlands Rolle in der Welt diskutieren, unter anderem in Bezug auf Klimaschutz, Entwicklungshilfe oder eben auch die Corona-Pandemie. Die Ergebnisse dieser Diskussion sollen dann ab März in die Arbeit des Bundestags mit einfließen. Vorbild für das deutsche Bürgerratsexperiment sind die Bürgerräte in Irland. Dort diskutieren Bürger und Bürgerinnen nämlich schon seit mehreren Jahren in solchen Gremien über Politik und stoßen damit gesellschaftliche Debatten an. In einer dieser Debatten ging es 2018 um das irische Abtreibungsverbot. Imke Köhler berichtet.
Im November 2016 ging es los. Ein Bürgerrat, der aus 99 Personen bestand und weitgehend die irische Bevölkerung abbilden sollte, kam zusammen, um über 5 verschiedene Themen zu beraten. Mairead McEntee, damals Ende 60 und Rentnerin, war mit dabei. Als erstes stand das schwierigste Thema auf der Agenda, das Abtreibungsverbot.
Oh my goodness, that was the longest and that was about 5 months, I think.
Über das Thema hätten sie am längsten gesprochen. Das habe sich 5 Monate lang hingezogen, erinnert sich McEntee. Jeden Monat kamen die Mitglieder für ein Wochenende in einem Hotel zusammen, das von der Polizei vor Demonstranten geschützt werden musste. Für die Treffen sollten die Teilnehmer gut vorbereitet sein und zu Hause schon einiges gelesen haben. Auch lagen zigtausend Eingaben aus der Bevölkerung vor. Internationale Experten aus dem Lager der Abtreibungsgegner und Befürworter hielten Vorträge und beantworteten Fragen. Zudem wurde in wechselnden Tischrunden debattiert, bei denen immer ein Moderator und ein Protokollant anwesend waren. Jeder sollte in gleichem Maße zu Wort kommen können, sagt McEntee.
One of the rules we had. That nobody at a table could dominate the discussion.
Eine Regel war, dass niemand am Tisch die Diskussion dominieren durfte. Und wenn das jemand versuchte, hat der Moderator einem anderen Teilnehmer das Wort erteilt. Es war der demokratischste Prozess, den ich je in meinem Leben gesehen habe.
It was the most democratic process I have ever seen in my life.
Nach außen hin sollten die Teilnehmer aber Stillschweigen bewahren. Wegen der Brisanz des Themas mussten sie zustimmen, sich in den sozialen Medien nicht dazu zu äußern. McEntee selbst hatte sich, als der Bürgerrat begann, noch gar keine Meinung gebildet.
I actually didn't know where I stood on abortion.
Ich wusste tatsächlich nicht, wie ich zur Abtreibung stand. Aber ich habe so viel gelernt, von beiden Seiten. Und dann habe ich mich entschieden, dass Abtreibungen legalisiert werden sollten.
I made my mind up then that yes, it should be legalized.
Am Ende der Debatte konnten die Teilnehmer des Bürgerrats in einer geheimen Wahl abstimmen. Dabei sprachen sie sich mehrheitlich für ein Recht auf Abtreibung aus. Aus Sicht des Politikwissenschaftlers Professor David Farrell vom University College Dublin hat der Bürgerrat eine jahrzehntelange Pattsituation beendet. Farrell ist einer der Initiatoren der Bürgerräte in Irland. Das Abtreibungsthema, sagt er, sei ein solches Minenfeld gewesen, dass das Parlament unfähig geworden war, die Probleme zu lösen, die mit dem strikten Abtreibungsverbot einhergingen.
What became the game changer? Was giving this task to a citizens assembly.
Was die Lage wirklich verändert hat, war, die Aufgabe einem Bürgerrat zu übertragen, sie dem Parlament und den Parteien für ein paar Monate zu entziehen und die Mitglieder des Bürgerrates darüber debattieren zu lassen, um dann deren Vorschläge ans Parlament zurückzuspielen. Das hat die aufgeheizte Stimmung abgekühlt und hat den Politikern erlaubt, über die Möglichkeit eines Referendums nachzudenken.
Das Referendum wurde dann im Mai 2018 abgehalten und 66% der Wähler, die teilnahmen, stimmten für eine Lockerung des Abtreibungsverbots. Die Irin Morait McEntee ist bis heute begeistert, dass sie an dem Bürgerrat und dem umfangreichen Meinungsbildungsprozess teilnehmen durfte. Allerdings glaubt sie seither auch, dass viele Politiker nicht gut informiert sind und häufig nur das propagieren, was ihnen Wählerstimmen verspricht. Deshalb seien Bürgerräte so wichtig, meint McEntee. Wir haben nichts zu verlieren, sagt die Rentnerin. Wir haben keine Angst, die Dinge so zu benennen, wie wir sie sehen.
Ein Bericht von Imke Köhler über Bürgerräte in Irland. Gleich nach den Nachrichten hören Sie hier Tag für Tag mit meinem Kollegen Christian Röther. Dort geht es heute um die zunehmende Diversität in Kirchengemeinden in den USA. Hier endet jetzt Europa heute. Ich bin Magdalena Neuwig und verabschiede mich an dieser Stelle. Ihnen noch einen schönen Tag.